Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Die große Überraschung in dieser Woche: Facebook schützt unsere Daten nicht richtig.
Was?
Ja, also okay, wirklich verblüfft ist eigentlich niemand. Erstaunlich ist aber, mit welcher Wucht der aktuelle Datenskandal über das Unternehmen reinbricht und vielleicht auch die Dimensionen.
Aber was folgt daraus, politisch und gesellschaftlich? Steht das soziale Netzwerk tatsächlich an einem Wendepunkt? Und wie wird die Enthüllung eigentlich in den USA diskutiert? Darüber sprechen wir heute unter anderem mit der Netzaktivistin Constanze Kurz.
Und wir, das sind Theresa Sickert.
Und Tim Wiese. Der Hashtag Delete Facebook, der trendet diese Woche mal wieder. User wollen Facebook verlassen, weil ihre Daten in einer Weise genutzt wurden, mit der sie nicht so ganz einverstanden sind. Die britische Firma Cambridge Analytica, die soll sie zur gezielten Wählermanipulation eingesetzt haben.
Unser USA-Korrespondent Thomas Reintjes fasst zusammen, was bisher geschah und wie darüber in den USA diskutiert wird.
Zuerst sah es nicht danach aus, als würde Mark Zuckerberg sich entschuldigen. Tagelang ließ er sich gar nicht blicken. Das Unternehmen verwies darauf, dass die ganze Geschichte ja schon ein paar Jahre alt sei und sich so heute gar nicht wiederholen könne. Das stimmt soweit, bestätigt die Forscherin Robin Kaplan vom Data and Society Institute in New York.
The things that have come out about Cambridge Analytica und Facebook have been known.
Es ist schon seit einer Weile bekannt, wie Apps auf Daten von Facebook-Nutzern und ihren Freunden zugreifen konnten. Facebook hat dann ja auch vor ein paar Jahren die Zugriffsrechte geändert. Und was Cambridge Analytica betrifft, auch das war schon bekannt.
Die Cambridge Analytica-Portion was also already known.
2013 hatte eine App, die Nutzer gegen Bezahlung installiert hatten, deren Daten und Daten ihrer Freunde abgefischt, angeblich für ein Forschungsprojekt. Der Forscher Alexander Kogan soll die Daten dann aber weiterverkauft haben, und das hätte er nicht gedurft. Deshalb hat Facebook erstmal alle Schuld auf Alexander Kogan geschoben. Ein Ablenkungsmanöver. Facebook musste Mitte der Woche anerkennen, dass es selbst im Zentrum des Skandals steht. Gründer und CEO Mark Zuckerberg meldete sich endlich zu Wort mit einem langen Post auf Facebook. Keine Entschuldigung, aber immerhin schrieb er:
Wir stehen in der Verantwortung, eure Daten zu schützen. Die gute Nachricht ist, dass wir die wichtigsten Maßnahmen, um zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt, schon vor Jahren getroffen haben. Aber wir haben auch Fehler gemacht und es gibt mehr zu tun und jetzt müssen wir das angehen und umsetzen.
Die Forscherin Robin Kaplan, die die Entwicklung von Facebook seit Jahren kritisch begleitet, glaubt in Zuckerbergs Statement eine Veränderung festgestellt zu haben.
Dieses Mal hat er nicht über die Mission von Facebook geschwafelt, sondern er ist wirklich in die Details gegangen, wie er die Plattform sichern will. Das war erfreulich. Aber ich bin nicht sicher, ob Facebook auch einen anderen Aspekt des Problems angeht, nämlich, dass es nicht nur große Bedenken gibt, wie Dritt-Apps Daten nutzen, um Nachrichten auf Zielgruppen zuzuschneiden, sondern auch wie Facebook Daten nutzt, um Nachrichten gezielt zu verbreiten. Das hat er überhaupt nicht angesprochen.
And that wasn't really addressed within his statement whatsoever.
Also immer noch kein vollständiges Problembewusstsein bei Mark Zuckerberg. Immerhin kam ein paar Stunden nach seinem Facebook-Post dann das, worauf viele gewartet hatten. Er stellte sich der Öffentlichkeit. Zwar nicht in einer Pressekonferenz, aber in einem Exklusivinterview mit CNN. Und er entschuldigte sich.
So, this was a major breach of trust. And I'm really sorry that this happened.
Man kann ihm ansehen, wie unwohl er sich fühlt. Für den Unternehmensberater Shelley Palmer, der viele große Tech-Unternehmen berät und auch schon mal für Facebook gearbeitet hat, ist die Entschuldigung jedenfalls glaubwürdig.
Er weiß, dass sie einen Fehler gemacht haben und er hat die Verantwortung übernommen und versprochen, es zu reparieren. Mehr kann man nicht verlangen.
Doch eine Forderung hat Shelley Palmer schon noch an Mark Zuckerberg, nämlich, dass er seiner Verantwortung auch über diesen Skandal hinaus gerecht wird. Und dass das Geschäft mit Daten als Währung nicht mehr unter den Teppich gekehrt wird.
Mark Zuckerberg führt ein Land, in dem die Steuern aus den Daten bestehen, die wir ihm geben. Unter diesem Vorzeichen muss seine Führung stehen. Ich gebe dir den Wert, den Facebook für dich hat, und du gibst mir Daten. Das ist der Pakt. Und wenn man das so sieht, ist Mark Zuckerberg eine Führungspersönlichkeit für 2 Milliarden Menschen. Und der nächste Schritt ist, das vollständig zu akzeptieren und sich auch wie so eine Führungspersönlichkeit zu verhalten und nicht wie ein Ingenieur, der eine Tech-Firma leitet.
Robin Kaplan vergleicht Facebook zwar nicht mit einem Staat, dafür aber mit einer kritischen Infrastruktur. Für viele Menschen sei Facebook gleichbedeutend mit dem Internet. Dem müsse das Unternehmen gerecht werden. Aber zunächst einmal ist Robin Kaplans Forderung viel bescheidener.
It's been the case kind of over the last couple of years.
In den letzten Jahren war es immer so, dass Facebook in Krisen sehr schnell reagiert hat. Aber bevor wir sehen konnten, was sich nach der Krise geändert hat, kam schon die nächste Krise. Deshalb muss es einen dauerhaften Austausch mit Facebook geben, in dem sie öffentlich bekannt geben, wenn sie Maßnahmen ergreifen und wie wirksam sich diese herausstellen. Wir müssen langfristig in einem Nicht-Krisen-Modus mit ihnen arbeiten können, um dem Unternehmen Feedback geben zu können und damit es unser Vertrauen zurückgewinnen kann.
Start working in a long-term, not crisis-oriented mode to give feedback to the company and so they can regain our trust.
Wie groß der Vertrauensbruch ist, ist noch schwer abzuschätzen. Die 50 Millionen Amerikaner, deren Daten abgeflossen sein sollen, können bisher bestenfalls ahnen, dass sie betroffen sind. Wissen werden sie es erst, wenn Facebook sie wie versprochen darauf hinweist. Erst dann werden die User wohl entscheiden, ob sie dem Unternehmen weiter vertrauen. Bis dahin werden vor allem die Medien Facebook vor sich hertreiben, auch weil sie Facebook als Konkurrent sehen. Die Politik ist auch aufgeschreckt. Mark Zuckerberg soll vor dem Kongress aussagen. Und Staatsanwälte haben begonnen, Verfahren einzuleiten. Wir haben in dieser Woche also vermutlich nur den Anfang einer langen öffentlichen Debatte gesehen.
Thomas Reintjens hat uns den aktuellen Facebook-Skandal zusammengefasst und berichtet, wie darüber in den USA diskutiert wird. Wir wollen die Debatte hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur gleich weiterführen und sprechen mit der Informatikerin und Autorin Constanze Kurz darüber.
Vorher hören wir eine Band aus China, vier Musiker, die sich nach dem Roman Schall und Wahn von William Faulkner benannt haben. Das sind Sound and Fury mit Innocent.
Sound and Fury mit Innocent hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Mein Mikrofon ist auf.
Entschuldigung, Tim, ich wollte dir das Wort nicht abschneiden.
Ich war auch noch so bei diesem La-La-La, aber wir werden jetzt reden, nämlich darüber, dass 1,4 Milliarden Menschen auf der Welt täglich Facebook nutzen und eben dem Unternehmen auch irgendwie ihre Daten anvertrauen. Nicht immer ganz wissentlich, zumindest ist nicht jedem bewusst, was der Konzern alles über seine Nutzer weiß und wie er die Daten verwendet. Und vielen ist es vielleicht einfach auch wurscht.
Diskutiert wird aber trotzdem immer wieder, wenn ein Skandal dann das Unternehmen erschüttert, so wie auch gerade aktuell, wo die Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern widerrechtlich dazu genutzt wurden, um Propaganda und Werbung für verschiedene Persönlichkeitstypen zu entwickeln.
Ja, man hat nur das Gefühl, dass sich nicht viel ändert, wenn sich die größte Aufregung gelegt hat. Oder ist dieses Mal vielleicht alles anders? Darüber sprechen wir jetzt mit Constanze Kurz. Sie ist Redakteurin bei Netzpolitik.org, Informatikerin und Sprecherin des Chaos Computer Club. Hallo.
Hallo.
Wir haben es ja gerade von unserem Korrespondenten aus den USA, Thomas Reinches, auch gehört. Die Diskussion um Facebook wird dort vor allem von den Medien vorangetrieben, von den Nutzerinnen und Nutzern eher weniger. Wie sehen Sie das hier in Europa und Deutschland?
Na, man sieht, dass dieser Hashtag Delete Facebook auch einen gewissen Schwung hat. Aber wenn die Amerikaner über ein Movement, eine Bewegung reden, dann kann man sicherlich in Europa darüber nicht sprechen. Aber wir haben in Europa auch oft eine andere Diskussion über diese Werbeplattformen geführt. Es ist ja nicht so, dass wir erst heute davon wissen. Und ich glaube auch, dass die Sensibilität hier in Europa ein bisschen größer ist.
Vielleicht müssen wir jetzt mal festhalten, was ist denn eigentlich das Problem? Ist es jetzt ein Sicherheitsproblem, dass da irgendwie Daten abhanden gekommen sind? Oder ist es vielleicht auch ein grundlegendes Problem der Idee, die hinter diesem Netzwerk steht? Oder vielleicht auch so ein mangelndes Wissen darüber, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert?
Na, es ist wohl eine Mischung von allem, außer ein Sicherheitsproblem. Denn so wie diese Firma und viele hunderte andere Firmen vorgeht, ist natürlich diese Plattform gebaut worden. Man hat dann später versucht, das ist ja auch im Beitrag genannt worden, da so ein paar Schranken einzubauen. Aber letztlich wusste der ganz große Teil dieser Millionen Menschen nichts davon und hat also dieser Nutzung und Weiterverarbeitung der Daten auch nicht zugestimmt. Aber ich glaube, das Wichtige daran ist auch, was wurde eigentlich wirklich damit gemacht? Da ist noch eine Menge Spekulation und ich glaube auch die Größe von der Anzahl von Menschen, die betroffen sind, die wird noch zu wenig besprochen. Wir haben so einen Fokus auf die USA und Europa. Wir müssen auch sehen, dass andere sehr große Länder betroffen sind. Brasilien, Indien, Nigeria, wo es heftige Diskussionen gab und viele Millionen Menschen betroffen sind. Denn die Manipulation, die immer im Raum steht, die ist ja auch dabei. Und ich darf vielleicht noch daran erinnern, dass Facebook ohnehin zwei aktive Untersuchungen im Repräsentantenhaus und Senat der USA hat. Die werden ja ohnehin schon sozusagen wegen der Wahlmanipulation untersucht.
Wenn Sie Indien ansprechen, vielleicht als Hintergrund, was haben Sie da im Auge?
Na, in all diesen Ländern, war jetzt nur ein Beispiel, man könnte mehrere nennen, gab es heftige Diskussionen um die Frage der Wahlmanipulation. Solche Firmen und andere nutzen ja diese Daten, um Meinungen zu beeinflussen. Und darüber müssen wir, glaube ich, sprechen. Und wir haben eine gute Möglichkeit, darüber zu sprechen. Denn schließlich sind in Europa gerade gleich zwei größere gesetzgeberische Vorhaben im Gange, die wir da unterstützen müssen. Wir können ja was tun. Denn wir müssen, glaube ich, Mark Zuckerberg und sein Unternehmen gerade hier in Europa nicht wie ein rohes Ei anfassen, sondern wir müssen es strikter regulieren. Der erste Schritt wird kommen mit der Datenschutzgrundverordnung im Mai. Aber es kommt auch noch die E-Privacy-Richtlinie und dann die Richtlinie über audiovisuelle Medien. Und da können wir, glaube ich, dem Schranken setzen.
Das sind genau die beiden Punkte, die auch immer wieder diskutiert werden. Also die Datenschutzgrundverordnung, auch die E-Privacy-Richtlinie als sozusagen die Instrumente, um Facebook einhegen zu können. Bislang hat man aber die Erfahrung gemacht, dass das nicht so gut funktioniert hat, wenn die Politik versucht hat, also Facebook zu regulieren. Wie sehen Sie das denn in diesem Falle? Glauben Sie, das hat eine echte Wirkmächtigkeit, wenn diese Richtlinien kommen?
Ich glaube das sehr wohl, und zwar mit Blick auf die Werbekunden. Wir haben ja ziemlich interessante Informationen erfahren in den letzten Tagen. Also etwa, dass sich Tausende, das ist ein Zitat von der Verkaufschefin von Facebook, der Werbefirmen bei der Firma gemeldet haben und sich auch distanzieren von Cambridge Analytica. Und dass sie Fragen stellen, nämlich zum Beispiel, ob da eine Kooperation stattgefunden hat, ob man vielleicht irgendwie verbandelt ist in diesem Werbenetzwerk. Also es geht ja um die Kunden. Und wenn die Regulierung da ansetzt, hat man natürlich Möglichkeiten. Aber letztlich müssen wir über die größeren Fragen sprechen. Wer darf unter welchen Umständen Daten nutzen und auch weitergeben? Und inwiefern muss zugestimmt werden? Und wie sieht es aus mit diesen Manipulationen? Also wie kann wirklich manipuliert werden mit diesem Micro-Targeting und der Auswertung und Analyse von menschlicher Kommunikation? Und wie wollen wir damit umgehen? Und im Übrigen, Facebook ist sicherlich auch nicht der einzige große Klotz. Es gibt auch lange Diskussionen über Google und die Wirkmächtigkeit über Amazon und die Monopolfrage. Wir haben da, glaube ich, einen gewissen Wendepunkt erreicht, wenn wir auf die Unternehmen des Silicon Valley blicken.
In den USA wird ja auch immer wieder über Selbstkontrolle diskutiert, ob das möglicherweise ein Mittel sein könnte. Wahrscheinlich wäre das aber eher ein Feigenblatt, oder?
Ja, die Selbstkontrolle, die wird in Europa zumindest von Konservativen ja auch gern hochgehalten. Ich fand es sehr interessant, dass gestern im Bundestag die Auskünfte, die sind Unternehmen, was sich ja auch selber, wie Zuckerberg gesagt hat, jetzt zusammenreißen will, darin bestand, dass im Bundestag PR-Nachrichten vorgelesen wurde, geschlagen eine halbe Stunde. Also ich glaube, dass das Unternehmen von sich aus nichts tun wird, kann ich auch verstehen, denn das ist deren Geschäftsmodell. Ich denke, da müssen wir etwa eingreifen oder wir zerschlagen Facebook.
Manchmal hat man ja auch fast den Eindruck, dass es um so eine Machtfantasie von mächtigen Männern gehen würde. Also Facebook ist ein großes, milliardenschweres Unternehmen und es wirkt manchmal auch in der Kommunikation so, als wäre immer noch Mark Zuckerberg da in seiner Programmiererbude und würde ganz alleine entscheiden, was da eigentlich passiert. Eine weitere Nachricht von heute, Elon Musk hat die Facebook-Seiten seiner Unternehmen gelöscht. Also man könnte sagen, zwei Silicon Valley Tech-Größen, die bekämpfen sich da auch gegenseitig. Sehen Sie da vielleicht auch so ein strukturelles Problem, dass die technische Zukunft unserer Gesellschaft von einzelnen reichen Männern beeinflusst wird?
Naja, ich würde dem nicht unbedingt zustimmen, weil gerade bei Facebook, wenn man so ein bisschen die Nachrichten jetzt in den letzten zwei Tagen verfolgt hat, sind an Schlüsselpositionen des Unternehmens auch Frauen, die sich in sehr ähnlicher Weise äußern, Sheryl Sandberg etwa, oder aber auch die Verkaufschefin, also die tritt ja in ähnlicher Weise auf. Ich würde das nicht unbedingt so reduzieren wollen. Ich glaube, der Skandal ist auch deshalb so groß geworden, muss ich vielleicht hinzufügen, weil diese Videoaufnahmen, die heimlich gemacht wurden in einem Channel 4 Interview, da hat man sozusagen versucht, auf eine investigative Art Journalismus zu machen und diese Cambridge Analytica-Leute zu befragen. Das waren auch noch so schmierige Typen. Die hatten so eine bisschen mafiöse Art. Ich glaube, das hat schon dazu beigetragen, dass die Art, wie die ihr Geschäftsgebaren vortragen, so eine Attitüde hatte. Und ich glaube, dass man weniger über Facebook an sich reden muss, denn die haben schon eingeräumt, dass sie vieles gar nicht wissen. Die sind ja selber erst sozusagen am herausfinden, was eigentlich passiert ist, dass man auch über die Firmen dieses Geschäft betreiben und die ja auch von den Mächtigen der Welt bezahlt werden, um ihre Wahlen zu manipulieren, über die muss man auch reden. Ich glaube, man kann sich nicht nur auf die Zuckerbergs und Elon Musks kaprizieren. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr drin. Aber dass wir überhaupt über Probleme reden, wird sicherlich zu einer gewissen Wende führen.
Sie haben ja auch gerade gesagt, der Gesetzgeber versucht ja auch schon einiges. Glauben Sie, gerade im Augenblick ist die Aufregung sehr groß, dass sich auch möglicherweise im Bewusstsein der Gesellschaft und der Nutzer etwas ändern wird?
Würde ich für die USA annehmen, würde ich für Europa gar nicht so annehmen, weil wir die Debatte schon länger haben. Die läuft seit mindestens 7, 8 Jahren und auch nicht nur auf Facebook bezogen, sondern auch auf große andere Unternehmen in diesem Bereich, die Werbung vor allen Dingen, aber auch Meinungsmanipulation haben. Ich würde nicht sagen, dass es hier so neu ist. Und wir haben auch schon mit der Datenschutzgrundverordnung zum Erstaunen vieler neue Regelungen geschaffen. Und jetzt ist eben die E-Privacy-Richtlinie in Brüssel. Ich denke, da müssen wir alle Druck machen, wenn wir nicht wollen, dass wir jetzt in wenigen Monaten Abständen immer wieder solche Skandale haben. Und ich finde auch, wenn man jetzt mal auf andere Länder blickt, wenn man das Beispiel Nigeria nennen, da hat es so krasse Auseinandersetzungen gegeben in Bezug auf die Frage der Wahlmanipulation und der Eingriffe auch von diesen Plattformen wie Facebook, dass es sozusagen fast zu einem Bürgerkrieg kam. Also wir müssen, glaube ich, sehen, dass die Folgen sehr schlimm sein können. Wenn man ein bisschen hinausblickt über unseren relativ friedlichen Rahmen hier in Europa, wo ja meistens nur über den Brexit und vielleicht noch die Frankreich-Wahl gesprochen wird. Ich glaube, das Problem wird ja größer werden.
Konstanze Kurz, vielen Dank für Ihre Gedanken zum aktuellen Facebook-Skandal und was daraus auch noch folgen wird oder vielleicht folgen könnte.
Ja, und wir hören ein bisschen Musik und die kommt von Worrywart. Washed Away heißt die Musik und Worrywart sagt, ich möchte mit meiner Musik kein Geld verdienen, ich möchte sie einfach verschenken und ich gehe lieber putzen, damit ich meine Kunst kostenlos anbieten kann.
I'm feeling washed away. Breitband, Medien und Meinungen.
Mit Azadeh Peshman. Hallo.
Die Stadt Tempe im US-Bundesstaat Arizona war in dieser Woche häufiger in den Schlagzeilen. Dort hat ein autonomes Uber-Fahrzeug eine Fußgängerin erfasst. Azadeh, was ist da genau passiert?
Das Auto war komplett im Selbstfahrmodus unterwegs. Es saß allerdings noch eine Person hinter dem Steuer. Und ob die den Unfall hätte verhindern können, das ermitteln gerade die US-Behörden.
Das heißt, die Schuldfrage ist noch nicht geklärt.
Genau, also es gibt da zwei Seiten. Die einen, die sagen, dass das Opfer aus dem Nichts aufgetaucht wäre, dass die Straße dunkel gewesen sei. Und die anderen, die behaupten, dass ein Auto im Selbstfahrmodus ja eigentlich permanent seine Umgebung scannt und dass man auch in der Dunkelheit die Fußgängerin hätte erkennen müssen. Die Polizeichefin von Tempe, Sylvia Moyer, sagte, dass dieser Zusammenstoß in jedem Modus, also egal ob autonom oder manuell, schwer zu verhindern gewesen wäre.
But the wrinkle there is that all of these cars actually have a human driver behind the wheel. So if there are issues, they're able to, you know, slam the brakes or hit a module on the in-car computer to avoid any issues.
Ja, in diesem Auto sitzen immer noch Menschen, die zur Not die Bremse ziehen können, die Probleme verhindern können. Und die Tatsache, dass ein Mensch hinter dem Lenkrad sitzt, ist der springende Punkt, sagt der Technikjournalist Mark Gurman. Und das ist tatsächlich der springende Punkt, weil man mittlerweile auch weiß, dass die Person, die hinter dem Steuer saß, auf den Boden geguckt hat und erst wenige Sekunden vor dem Aufprall den Blick nach vorn gerichtet hat.
Das klingt ja jetzt eher nach einem Rückschlag für Uber und die autonom fahrenden Autos, oder?
Ja, zumindest der Technikjournalist Mark Gurman befürchtet das.
So it's a terrible situation, and that pause obviously is a big setback for Uber, not only from a technological perspective, but also the perspective of people being afraid to use and be around autonomous cars. That's really one of the headwinds there.
Also erstmal keine guten Aussichten für Unternehmen, die selbstfahrende Autos testen. Ja, und Uber hat ja die Testfahrten auch erstmal eingestellt, ne?
Ja, aber das Vertrauen ist nach wie vor ungebrochen, wenn es um andere Technologie geht, die Überwachung zum Beispiel.
Genau, der Bundesverfassungsschutz hat in diesem Rahmen Rekordzahlen eingefahren. Im Jahr 2016 waren das 114 Überwachungen, also der Nutzung technischer Mittel zur Ermittlung des Standortes eines aktiv geschalteten Mobilfunkgerätes.
Ja, und das Ganze dann auf Basis des Terrorismusbekämpfungsgesetzes.
Richtig, die Behörden erhoffen sich dadurch Anhaltspunkte für sogenannte sicherheitsrelevante Bestrebungen, also potenzielle Terroranschläge zu finden, und fragen deshalb bei den Telekommunikationsanbietern nach den Daten seiner Nutzer. Und das waren aber nicht alles Hauptverdächtige, sondern auch zum Teil Kontaktpersonen, die überwacht wurden. Aber auch auf Landesebene wird die Überwachung ausgeweitet. Die Polizei in Bayern wird künftig mehr Rechte haben als bisher.
Und was heißt das konkret, mehr Rechte?
Das heißt, dass im Gesetzesentwurf eine neue Kategorie für die Polizei geschaffen wird, und zwar die der drohenden Gefahr. Damit können sie dann seit Sommer 2016 auch schon sogenannte Gefährder in Gewahrsam nehmen. Jetzt soll damit der Polizei ermöglicht werden, das Handy, die Cloud und den Computer zu überwachen oder sogar auch Briefe zu öffnen. Und wenn die Kategorie der drohenden Gefahr eine Mehrheit im Landtag findet, dann wird es der Polizei auch möglich sein, DNA-Spuren sicherzustellen. Das umfasst dann Daten zu Herkunft, Haarfarbe, Geschlecht und Augenfarbe. Und für diese Maßnahme gilt, dass nicht immer eine richterliche Erlaubnis nötig sein wird. Also es reicht schon der Verdacht, dass man in Zukunft eine Straftat begehen könnte, also ein präventives Vorgehen sozusagen.
Netzpolitik.org, die Seite, berichtet ja über genau solche und andere Themen. Wir hatten ja gerade auch Konstanze Kurz zu Gast von Netzpolitik.org, und die berichten eben über Dinge, die mit Überwachung und Digitalen zu tun haben, und würden das auch gerne regelmäßig von Brüssel aus machen. Es gibt da allerdings wohl ein Problem. Welches ist das?
Ja, also das Problem ist, dass der Presseakkreditierung bei der EU, darum hat sich ein Redakteur bemüht von Netzpolitik.org, aber die EU meint, dass es sich bei dem Blog um keine Medienorganisation handele.
Ja, das kommt einem ja doch schon bekannt vor, das ist ja nicht das erste Mal.
Genau, also zu Recht, vor 4 Jahren, da lief es ähnlich ab, als sich ein Mitarbeiter um eine Jahresakkreditierung im Bundestag bemüht hat. Und dieses Mal könnte es aber sein, dass die Debatte schneller geklärt ist, weil die EU auf ihrer Seite die Kriterien für eine Medienorganisation transparent macht und die auch ganz genau auflistet.
Welche Kriterien sind das?
Zum Beispiel, dass die Redaktion unabhängig berichtet und offenlegt, wie sie sich finanziert. Und das tut Netzpolitik.org in dem monatlichen Transparenzbericht, wo man die Einnahmen und Ausgaben nachvollziehen kann. Und auch das Kriterium, dass das Medium über die EU berichtet, erfüllt sie. Also zum Thema EU gibt es auf der Seite über 2000 Einträge.
Ja, dann dürfte den Berichten ja eigentlich nichts mehr im Wege stehen.
Dafür setzen sich zumindest auch Abgeordnete im EU-Parlament ein. Die linken Europaabgeordnete Martina Michels zum Beispiel. Die sieht das Portal als einen engagierten Medienakteur und hofft, dass die Akkreditierung bald erteilt wird. Und Unterstützung gibt es auch von den Grünen, von Jan-Philipp Albrecht, der sich auch dafür ausspricht.
Die Medien und Meinung heute mit Azadeh Peshman. Vielen Dank dafür, und zum Nachhören dann nach der Sendung wieder auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Und dort gibt es auch alle Download-Links zu unserer Netzmusik, wie zum Beispiel auch von General Vibe aus Neuseeland mit seinem Song Nectarines. Section of my deepest knees. You were there, I knew, now you know me. But when we met, I swear I came alive. My heart turned to jelly and I'm googly eyed. Same old story with a zesty twist. I'm ready to relax in this magical place that is you and is I. So let's spend our time, baby. If I love you and you love me, let's plant a seed, watch it grow into a tree, baby. Why don't we grow some nectarines, baby? Why don't we grow a little? To our own drum, and if there really is a soul, maybe now we found our own one. The same old song with a zesty lick. I'm ready to explore in this magical bliss that is you and desire. So let's not waste our time, baby. If I love you and you love me, let's plant a seed, watch it grow into a tree, baby. Why don't we grow some nectarines, baby? Why don't we grow a little, baby? If I love you and you love me, let's plant a seed, watch it grow into a tree, baby. Why don't we grow some nectarines, baby? Why don't we grow a little? I'm finally floating, it's like Sunday morning. I'm finally cruising, it's like a cushion.
Besprechung.
Blockchain, das klingt für viele Ohren verheißungsvoll nach einer Zukunftstechnologie, die nicht nur den Zahlungsverkehr revolutionieren könnte, sondern auch das Gesundheitswesen, den Verkehr und den Energiesektor. Aber vielleicht erstmal vorneweg, um bei der Feuerzangenbowle zu bleiben, Blockchain, da stellen wir uns mal ganz dumm, was ist das eigentlich?
Ja, die Blockchain kann man sich wie ein Netzwerk im Inter oder auch in einem Intranet vorstellen und sie ist das Gegenteil der Cloud. Also Informationen werden nicht auf einem Server gespeichert, sondern jeweils lokal auf allen Rechnern, die in diesem Netzwerk eingetragen sind, also eben dezentral. Und die Informationen, beispielsweise bei einem Zahlungsvorgang mit Bitcoin, liegen also eben auf allen Rechnern.
Und zwar in sogenannten Blöcken, die man sich wie eine Datenbank vorstellen kann. Blockchain bedeutet nichts anderes als eine Kette von solchen Datenbanken. Bleiben wir bei den Bitcoin. Also wird also eine Überweisung von einem Rechner auf einen anderen getätigt, wird das in der Datenbank aller Rechner vermerkt.
Und deshalb gilt die Blockchain-Technologie auch als besonders sicher. Denn auch wenn jemand eine Information in der Blockchain fälschen möchte, müsste er das auf eben wieder allen Rechnern tun. Denn dort funktioniert es nicht so, dass die Datenbank dann automatisch überall aktualisiert wird.
Ja, und das gilt eben auch für das Löschen von Daten. Ein Knackpunkt in Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung, die ab Mai in Europa in Kraft tritt, sagt unsere Kollegin Pia Rauschenberger in Brüssel. Wir haben uns mit ihr darüber unterhalten, warum die Datenschutzgrundverordnung für die Blockchain zum Problem werden könnte.
Ein zentraler Punkt dieser Verordnung ist ja das Recht auf Vergessen. Das heißt, dass ich als Nutzerin, wenn ich irgendwann mal mit 16 vielleicht Daten von mir abgegeben habe auf einer Plattform, dass ich das Recht habe, die mit 28 dann zum Beispiel zu löschen und zu sagen, jetzt sollen die dort nicht mehr gespeichert sein. Das ist so eine Art Selbstschutz, dass man jetzt nicht auf alle Ewigkeit dort gespeichert ist. Und eigentlich gelten diese Regeln im Prinzip jetzt schon und Unternehmen müssten sich da auch dran halten, aber durch diese neue Verordnung wird die Durchsetzung dieser Regel eben einfacher und da werden so bestimmte Sanktionsmöglichkeiten festgelegt, zum Beispiel relativ hohe Strafen, wenn Unternehmen das eben doch machen.
Und diese Regeln, wie das Recht auf Vergessen, kollidieren jetzt mit der Blockchain. Inwiefern?
Weil eben in einer öffentlichen Blockchain auf jeden Fall das Löschen von Daten eigentlich kaum möglich ist. Also theoretisch schon, aber in der Blockchain müssen ja eigentlich im Prinzip alle User oder viele zustimmen und das ist eben sehr, sehr unwahrscheinlich und deshalb ist das sehr schwierig.
Also ganz konkret, ich bin Teil einer Blockchain, sage, ich will da nicht mehr mitmachen, dann kann ich aber eben dann doch nicht meine Daten unbedingt sofort löschen.
Genau, also wenn du dich mit deinen Freunden in einer privaten Blockchain organisierst, dann geht das natürlich, dann ist das überschaubar, dann müssen da vielleicht 5 Leute nur zustimmen, 5 Teile der Blockchain. Aber in einer öffentlichen Blockchain ist das ein Problem. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Blockchain auf jeden Fall mit der neuen Datenschutzgrundverordnung in Konflikt kommen muss. Der grüne Europaparlamentarier Jan-Philipp Albrecht hat diese Gesetzgebungsverfahren begleitet und er sagt dazu:
Generell ist es so, dass die Blockchain ja nicht per se durch die Datenschutzregeln beeinflusst wird, denn Blockchain ist ja eine Technologie, die erstmal unabhängig davon ist, was da für Informationen verarbeitet werden. In dem Moment, wo aber Blockchain-Technologie verwendet wird mit personenbezogenen Daten, da bekommt man nach dem jetzigen Datenschutzrecht und nach dem jetzigen Stand der Technik ein Problem.
Also es geht nur um personenbezogene Daten, also nur um Daten, die irgendwie meine Person identifizieren können und alles andere funktioniert.
Wenn ich jetzt aber Bitcoin kaufe und die Bitcoin basieren ja auf der Blockchain-Technologie, dann gebe ich ja schon personenbezogene Daten ab, oder?
In der Regel schon, aber da wird es auch kompliziert, was da wirklich personenbezogene Daten sind. Wenn ich jetzt als Nutzerin Bitcoins kaufen würde zum Beispiel, was ja so ein ganz übliches Anwendungsbeispiel ist in der Blockchain, dann muss ich mich da ja schon einerseits gegenüber der Bank identifizieren, wo ich die dann kaufe oder gegenüber dieser Börse. Und diese Bank speichert dann zum Beispiel eine Tabelle mit meiner Kreditkartennummer, wo mein Geld herkommt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Bitcoin-Adresse, die sie für mich in der Blockchain anlegt. Und diese Bitcoin-Adresse, die wird von Datenschützern momentan auch schon als persönliche Daten bewertet. Das heißt, obwohl das nur eine Zahl ist, gilt die auch schon als persönliche Daten. Und wenn ich die eben nicht löschen kann, was ja in der Blockchain schwierig ist, gibt es dann eben Probleme mit der Datenschutzgrundverordnung. Es ist aber auch noch nicht ganz klar, ob die auch wirklich vor Gericht so ausgelegt werden würde als persönliche Daten. Aber die Datenschützer, die auch diese Verordnung mitentwickelt haben, die gehen eben davon aus, dass es persönliche Daten sind. Und zwar, um das nochmal ganz kurz zu erklären, obwohl es nur eine Zahl ist, man kann ja trotzdem Rückschlüsse auf meine Person ziehen, wenn man zum Beispiel guckt, welche Transaktionen wurden von dieser Zahl vorgenommen oder wo auch eventuell wurden die vorgenommen. Und deshalb kann man, wenn man sich gut damit auskennt, theoretisch schon eine Person damit identifizieren.
Ich kann also nachvollziehen, wer Bitcoin gekauft hat. Gibt es da keine Möglichkeit, das zu anonymisieren?
Es gibt so Versuche, das zu machen. Es gibt da so bestimmte Kryptowährungen, zum Beispiel Zerocoin, die versuchen, das möglichst anonym zu machen. Aber das ist alles noch so in Entwicklung. Also einer hat mir zum Beispiel gesagt, man kann sagen, wir bewegen uns ja auf einem Forschungsfeld. Das ist noch nicht wirklich anwendungsbezogen und das ist noch nicht praktisch für die breite Masse. Das heißt, wenn ich jetzt als durchschnittliche Nutzerin auf einer Plattform zum Beispiel eben Bitcoin kaufe und nicht Zerocoin, dann sind dort persönliche Daten hinterlegt durch diese Bitcoin-Adresse von mir. Das ist so eine Art Sozialversicherungsnummer, die man bekommt ganz am Anfang, wenn man zum ersten Mal Bitcoin kauft. Und die gilt eben auch als persönliche Daten.
Wer ist denn überhaupt verantwortlich dafür, diese Daten dann zu löschen?
Ja, das ist die nächste Frage, die juristisch schwierig ist und so oder so ausgelegt werden könnte. Da können einerseits Plattformen, wo ich die Bitcoins kaufe, dafür verantwortlich sein, die Daten zu löschen. Andererseits kann man sagen, alle Blockchain-Nutzer oder Teilnehmer der Blockchain, die eben die Daten gespeichert haben, sind dafür verantwortlich.
Und das kann man doch aber keinem zumuten, oder?
Genau, das kann man eben niemandem zumuten. Es ist ja auch gar nicht realisierbar. Eine andere juristische interessante Frage ist auch, ob man nicht sagen könnte, naja, die Leute, die da Bitcoin kaufen zum Beispiel, die wissen ja, dass solche Daten in der Blockchain dann fast auf ewig gespeichert werden. Das heißt, die erklären sich mit dem Bitcoin-Kauf ja im Prinzip dazu einverstanden, dass ihre Daten dort gespeichert werden. Also das würde bedeuten, dass man im Prinzip seine Grundrechte damit abgibt. Und dazu sagt nochmal der Europaparlamentarier Jan-Philipp Albrecht was.
Man kann nicht einfach seine Grundrechte irgendwo an der Tür abgeben und sagen, das war's dann. Wenn wir das machen würden, dann würden die Grundrechte irgendwann komplett in Frage gestellt, nur weil ein großer Teil der Verbraucherinnen und Verbraucher sagt, darauf verzichten wir.
Das heißt, man kann nicht unbedingt darauf pochen, dass die Nutzer ja eigentlich wissen müssen, dass ihre Daten in der Blockchain nicht gelöscht werden können, weil viele Leute sich ja gar nicht damit auskennen und gar nicht unbedingt wissen, wie die Blockchain funktioniert. Aber es ist noch nicht ganz klar, ob die Gerichte das dann auch so sehen werden oder wie die darüber im Endeffekt entscheiden.
Ja, vielleicht können wir zum Abschluss dann nochmal festhalten, worauf müssen sich Blockchain-Nutzer jetzt wegen der neuen Verordnung einstellen?
Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich da auf dem Laufenden zu halten und zu gucken, was für technologische Lösungen da in nächster Zeit auch noch gefunden werden. Da wird ja intensiv gerade daran geforscht und auch viel Geld investiert. Und zum Beispiel eine Idee ist da, dass man insgesamt weniger Daten langfristig in der Blockchain speichert, sondern statt dieser Bitcoin-Adresse zum Beispiel eine Prüfsumme verwendet. Die nennt man im Fachjargon Hash. Gilbert Fritkin, der forscht am Fraunhofer-Institut in Bayreuth genau dazu und der erklärt das hier mal.
Man legt nicht die Originaldaten auf der Blockchain ab, sondern man legt auf der Blockchain nur entsprechend verschlüsselte, in Klammern Hash-Werte, Daten ab und die Originaldaten liegen dann an anderer Stelle und wenn ich die an anderer Stelle lösche, dann habe ich halt nur noch den nicht reversiblen Hash. Das könnten Wege sein, um das Problem zu lösen. Wie praxistauglich die sind, das müssen wir jetzt rausfinden. Da sind, glaube ich, viele Leute gerade damit beschäftigt.
Also da gibt es echt noch viele Unklarheiten, wie weit das alles praktikabel ist und ob die Blockchain dann trotzdem weiter dezentral organisiert sein könnte mit diesen Hashes. Es gibt sowieso auch viel Uneinigkeit darüber, wie viel Sinn diese Datenschutzgrundverordnung macht oder ob die nicht eine Art von Überregulierung darstellt und ob man die nochmal anpassen müsste. Aber es sind sich alle ziemlich einig, dass diese neue Verordnung in dem ganzen Feld ein Umdenken erfordert und dass da sich vor allem die Anbieter von solchen Plattformen darauf einstellen müssen.
Tja, auch oder vielleicht gerade bei den verheißungsvollen neuen Technologien steht man auch immer rechtlich vor Herausforderungen. Danke, Pia Rauschenberger, für die Erklärung, warum die neue Datenschutzordnung, Verordnung der EU für die Blockchain-Technologie nicht unproblematisch ist.
Und wir bewegen uns jetzt von der EU in die USA. Daher kommen nämlich Texas Textbooks und wir hören ihren Song Chicken Wings. Mm.
Centuries of history, but here I am at the arrival's gate with microwave chicken wings, Jets fans screaming at Channel 8. The trunk road outside Lahore, so many stars and 16th century nights, or a sailor come ashore staring out from a daguerreotype. Something from Hudson, lose, or just to plug your phone in. Oh, 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 oh. Stop from staring at this pair of young Teutonic lovers embraced in a glen on the scary lady's book cover. Her eyes are open wide as she coughs silence into the air. It goes well with the Valkyrie Ziglitus singing from an airport chair. Away, it'll come to me as a relief. ocean with garbage come ashore. Spanish galleons on the ocean floor.
Podcast-Kritik.
Ja, gerade mal 3 Monate ist das Jahr 2018 alt, aber gefühlt ist in den Nachrichten schon jetzt so viel passiert wie sonst in einem ganzen Jahr. Vielleicht liegt es daran, dass die Nachrichtenzyklen immer schneller oder zumindest schnell lebiger werden. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es an den Push-Benachrichtigungen, vielleicht auch an Twitter oder vielleicht ja sogar an Donald Trump oder wenn alles 3 zusammenkommt.
Ja, wenn wieder alles zusammenkommt. Ne? Auf jeden Fall wünschen sich in dieser Nachrichtenwelt viele Menschen mehr Erklärung, mehr Kontext und auch mehr Momente, um auch mal über alles zu lachen. Der Nachrichtenpodcast Today Explained von der US-Nachrichtenseite Vox.com will genau das liefern. 5 Tage die Woche und Sandro Schröder, der hat für uns da reingehört.
Die Russland-Ermittlungen rund um Donald Trump. Zusammengefasst zur Melodie von We Didn't Start the Fire von Billy Joel. FBI, Russian probe, scandal all across the globe. Drinking in a London bar with Papadopoulos. Witch hunt, Donald Trump, Robert Mueller, busting humps, Mike Flynn, sessions in Russian politics. Das größte politische Thema der USA. Als Popsong. Schon irgendwie absurd. Aber hey, das ganze Trump-Spektakel ist ja auch irgendwie absurd. Auch wenn einem da eigentlich das Lachen vergehen kann. Da bleibt nur die Flucht in die befreiende Komik. Beim Nachrichtenpodcast Today Explained ist der Name Anspruch. Das nachgestellte Explained ist ein Markenzeichen von Vox. Gerade mal 4 Jahre alt hat die Seite einen Stil geprägt und sich etabliert. Mit einem Erklärjournalismus, der ohne Floskeln auskommt, aber nicht unterfordert, persönlich und unterhaltsam geschrieben.
Okay. So you're leaving the office and you look at your phone and you've got pages of push notifications and alerts and the world has changed dramatically while you were working and you're like, what is going on? And we're like, here's a podcast to answer that question. It's called Today Explained from Vox.
Today Explained will jeden Nachmittag die überwältigende Nachrichtenwelt ordnen und nebenbei noch unterhalten. Und das ist dem Podcast im ersten Monat ziemlich gut gelungen. Größte Stärke dabei, die Ästhetik. Das Musikalische. Auch und gerade bei den abstrakten Themen, wie beispielsweise bei der globalen Erwärmung.
So, ice-free Arctic, Brian? Is that real? Can that be real?
The Arctic is supposed to be boring. It's supposed to be frozen. It's supposed to be this wasteland of nothing.
Yeah.
You know, what we've been seeing, even in like the last 10 years, is really dramatic.
Den erzählerischen Tonfall bekommen die Autoren von Vox nahezu mühelos vor das Mikrofon.
Is it possible that he just had no idea that any of this shit was illegal?
Totally. Totally. I mean, nobody knows. Nobody knows what the answer to this is. Maybe Robert Mueller knows at this point, but I doubt it, honestly.
Das eigentliche Podcast-Team kommt aber von anderen Medien. Als Podcast-Stimme hat Vox extra Sean Rames Firm vom New Yorker Radiosender WNYC eingekauft, wo er auch schon hauptsächlich an Podcasts gearbeitet hat.
This is Today Explained. I'm Sean Rames Firm.
Neben ihm arbeiten 5 Menschen an Today Explained. 3 mit Radioerfahrung, 2 mit Podcast-Hintergrund. Bei der Musik vertraut Today Explained auf den anonymen Podcast-Komponisten Breakmaster Cylinder. Das funktioniert zwar gut, ist aber eine verpasste Chance, wirklich einen eigenen Sound zu prägen. Denn viele Breakmaster-Melodien kennt man schon seit 3,5 Jahren aus dem Tech-Podcast Reply All. Dass Vox.com überhaupt einen werktäglichen Nachrichtenpodcast angeht, 1 Jahr nachdem die New York Times mit The Daily aus dem Stand den Nachrichtenpodcast schlechthin geliefert hatte, das schien ziemlich riskant für Vox, trotz Podcast-Boom. Gibt es überhaupt ein Publikum, das Lust auf noch einen täglichen Podcast hat?
We are deeply and profoundly fucked.
Vox hat mit Today Explained Antworten auf den Platzhirsch-Podcast der New York Times gefunden. Die Times veröffentlicht neue Episoden morgens, Vox.com abends. Der Times-Podcast ist stark bei tagesaktuellen Politiknachrichten und deren Analyse und manchmal ein wenig staatstragend.
Vox dagegen mutet lockerer, verspielter an und punktet eher bei den Themen, die junge Menschen interessieren, wie Bildung und Popkultur. Nur eins läuft falsch bei Today Explained. Die Werbung als Native Advertising, also präsentiert vom Moderator selbst.
Okay, Luke Vanderplug, Today Explained Producer.
That's me.
I know we can go to mattressfirm.com/podcast to learn how we can improve our sleep. But where are we right now?
Das kann man noch so lustig und attraktiv produzieren. Die Werbung bleibt einfach unglaubwürdig und deswegen nervig. Nach einem Monat und 25 Episoden von Today Explained deutet sich an, diesem Podcast gelingt es regelmäßig, teilbare Audiomomente zu schaffen. Die für Podcasts eher untypisch, das Zeug haben, in den sozialen Netzwerken viral zu gehen. Insgesamt wirkt der Hörer- und Medienliebling The Daily von der New York Times plötzlich nicht mehr ganz so innovativ und neu, seitdem es Today Explained gibt. Allein das ist ein Erfolg. Today Explained ist sowas wie die Late-Night-Version des Nachrichten-Podcasts. Informativ, aber dabei trotzdem wahnsinnig unterhaltsam.
Ich finde, es klingt total super. Ich bin schon total überzeugt, was Sandro Schröder da uns erzählt hat über Today Explained. Ich glaube, ich werde den Podcast auf jeden Fall abonnieren, Tim.
Ja, und wir hätten natürlich auch noch einen Podcast-Tipp für Sie.
Ja, natürlich, den Breitband-Podcast.
Ne, da habe ich gerade mal mit dem Zaunpfahl ein bisschen gewinkt. Ja, den Podcast, den gibt es als komplett durchhörbare Sendung mit Musik und allem Pipapo und natürlich auch häppchenweise in einzelnen Beiträgen nach unserer Sendung jetzt gleich abrufbar.
Genau, denn da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Breitband neigt sich nämlich so langsam dem Ende zu. Hier kommen gleich die Nachrichten und dann im Anschluss das Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Und da geht es mit Heidi Mahler um die Schließung des Kölner Millowitsch-Theaters.
Ja, und da kann ich vielleicht ein bisschen angeben mit Wissen aus meiner Kindheit. Heidi Mahler ist ja die Tochter von Heidi Kabel, auch eine große Volksschauspielerin. Und Willi Millowitsch war natürlich auch in meiner Kindheit schwer vertreten, damals mit großartigen Stücken wie zum Beispiel Pension Schöller.
Und das hast du auch selber mal gespielt, das hast du mir schon mal verraten.
Das wollte ich an dieser Stelle nicht erzählen, aber ja, ich war mal Emil Rümpel in der Pension Schöller.
Oh, nicht schlecht. Na gut, Tim, dann kramen wir vielleicht noch mal in der kleinen Kiste, ob wir ein altes Video von dir finden. Aber wir verabschieden uns auf jeden Fall an dieser Stelle und zwar mit Crouching for Sippers aus Vancouver mit Bright Eyed und wünschen
ein schönes Wochenende. Wir sind Theresa Sickert und Tim Wiese.
Tschüss.
Tschüss.
Didn't mean to be strange, didn't mean to be superstitious. I just hate these loose ends, I just hate these loose definitions. Are we on the same page? Even if we're stuck in our own worlds, are we at the right age? 'Cause I don't feel that old for the most part, stuck in what I'm used to, yeah. But maybe I've been past it for a while now. Awake until the day's blue, awake until your engine nearly dies out, awake until the next day. I don't mind just doing next to nothing, now I'm moving to the next place.
And she thinks that she loves me, I think about it all the time. And she thinks that she loves me, it breaks my heart each time. And she thinks that she loves me, I think about it all the time. And she thinks that she loves me, it breaks my heart each time.
Woke up feeling bad, you were in the first class. You were trying to ride, you were trying to ride last night. I don't know what you say, what you doing. I don't know who you screaming, who you playing. Can I see you one time? I might see you. I won't see you through these eyes, 'cause the fall feels so damn right, girl.
She thinks that she loves me. I think about it all the time. And she thinks that she loves me. It breaks my heart each time. And she thinks that she loves me. I think about it all the time. And she thinks that she loves me.